Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke.
Heute die Hauptgefäße des Körpers. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Ja, und wir reden heute über die Halsschlagader, über die Aorta. Und was es da so für Erkrankungen, wie eine Behandlung aussieht und wie man sich davor schützen kann, möglichst gesund zu bleiben. Dafür habe ich natürlich wieder einen Gast. Er ist leitender Oberarzt der Klinik für vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie am Standort der DRK-Klinik in Berlin-Mitte. Und sein Name? Dr. Med. Konrad Naumann. So, und er wird uns das richtig aufklären. Und los geht's. Ja, herzlich willkommen bei Rezeptfrei. Ich freue mich sehr, dass Sie für uns Zeit haben und uns jetzt gut aufklären und sage, guten Tag, Herr Dr. Naumann.
Ja, guten Tag.
Genau, wir reden ja ein bisschen über Schlagadern, vor allen Dingen über die Halsschlagader und über die Aorta. Vielleicht klären wir erstmal, wo befinden die sich und wofür sind die überhaupt da?
Oh, jetzt geht's aber. Also fangen wir am Kopf an, das fangen
wir
von oben
an. Genau, wir fangen von oben an, ne? Genau.
Genau, die Halsschlagader. Ja, die Halsschlagader versorgt letztendlich den Kopf und insbesondere das Gehirn. Mhm. Und ist für die Gehirndurchblutung entscheidend. Und wenn die erkrankt ist, also verengt ist, oder es gibt auch andere Erkrankungen und Halsschlagader, kann das zu Schlaganfällen führen. Also zu Minderdurchblutung von Gehirnarealen. Allerdings nicht, weil die Schlagader nicht richtig funktioniert, sondern weil von dieser Schlagader aus Gerinnsel weggeschossen werden. Das muss ich mal so deutlich sagen, so abgeschossen werden. Und die fliegen in das Gehirn rein und machen da sind dort die Schlaganfälle aus. Deswegen sind die auch in manchen sehr unterschiedliche Ausprägungen. Manche sind richtig groß, manche Schlaganfälle, die echt auch dann mit dem Leben nicht mehr vereinbar sind. Manche sind aber auch so groß, dass es zu total Ausfallserscheinungen kommt, Lähmung, Sprache, alles, was wichtig ist für den Menschen, ausfällt. Und manche führen nur zu kurzzeitigen Lähmungen oder Ausfällen. Und manchmal merkt man sie auch gar nicht. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich.
Okay, nochmal für die Vorstellung. Wo genau läuft denn die Halsschlagader so lang, also im Hals? Also wie kann ich mir das vorstellen?
Das kann man sich vorstellen. Den Kehlkopf kennt ja jeder so ein bisschen, ne?
Genau.
Und so ein bisschen seitlich vom Kehlkopf nach hinten zum Rücken hin, da läuft auch die Halsschlagader. Man kann sie sogar immer selber tasten, weil viele Menschen fühlen den Puls auch an der Halsschlagader.
Ah, auf beiden Seiten?
Also auf beiden Seiten, ja.
Links und rechts. Also es gibt mehrere Halsschlagadern, sozusagen. Mhm. Okay, und die läuft denn bis, also unten?
Na, die läuft dann praktisch, die teilt sich in eine äußere und eine innere. Und die innere, die läuft direkt dann ins Gehirn rein, ne? In die Gehirnregion. Und versorgt da verschiedene Regionen, zweigt sich alle auf. Und je nachdem, wenn der Schaden eintritt, wohin dieser Schaden auftritt, wo das Gefäß kaputt geht, in die Endverzweigung, wo es sich verschließt, da ist dann der Schaden auch zu sehen.
Ah, okay. Dann kommen wir nochmal zu den Schlaganfällen, also zu dem Gerinnsel zurück. Woher kommt denn so ein Gerinnsel? Also was passiert da?
Das ist interessant. Das erkläre ich den Patienten auch immer. Das ist nicht so einfach, weil die Schlagader eng wird, deswegen kriegt man Kopfschmerzen oder sowas. Ja. Nein, so funktioniert das überhaupt nicht.
Ah, okay.
Schlagader ist ein bisschen anders von dem Krankheitsverlauf. Hoher Blutdruck.
Ja.
Das ist krankmachende Faktor Nummer eins, mehr oder weniger, aber auch alle Risikofaktoren, die für eine Arteriosklerose, also für Verkalkung, Gefäßverkalkung zuständig sind, Diabetes, Rauchen, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, ne, führt dazu, dass an der Aufteilung, was ich schon mal gesagt habe, wo die Schlagader sich so aufteilt in die innere und die äußere, da geht der Blutstrom immer gegen die Wand und die Gefäßwand geht da an der Stelle mal irgendwann kaputt, aufgrund dieser Schädigung. Und das führt auch zu Verengungen, zu Verkalkungen. Ne? Und das Problem ist, jetzt muss man sich mal einen Gartenschlauch vorstellen. Ja. Wenn man einen Gartenschlauch in der Hand hält und das Wasser läuft, das ist alles schön. Und wenn man den eng stellt, dann spritzt der plötzlich los, wie verrückt.
Ja.
Ne, der hat richtig einen harten Strahl plötzlich.
Ja, stimmt, ja.
Und genau diesen Effekt haben wir an der Stelle auch.
Ah.
Da geht das Blut mit einer wahnsinnig hohen Geschwindigkeit dann durch, weil das ja da durchgepresst wird, durch diese enge Stelle. Und dieser Druck, dieses Pressen, löst Partikel aus der Gefäßwand raus. Manchmal größere, manchmal kleine. Und diese Partikel werden dann in den Kopf reingespritzt oder reingespült, in das Gehirn und verstopfen da die Endgefäße, die kleinen Gefäße. Und das führt dann zu Totalausfall des Areals des Gehirns, was dieses Gefäß da durchblutet. Und das ist dann der Schlaganfall.
Ah, okay.
Und deswegen kann man das auch manchmal gut behandeln.
Ja.
Kommen wir gleich, da muss ich jetzt mal gleich erwähnen.
Ja.
Na, weil Menschen denken ja, ja, Stroke Unit, das ist sozusagen die Intensivmedizin der Schlaganfallpatienten.
Ja.
Dann kann man diese Grinsel auflösen.
Mhm.
Und dann kann man den Schaden in Grenzen halten.
Ah.
Ja, das ist der Sinn und Zweck dieser Stroke Units.
Okay.
Ja.
Und jetzt heißt es ja öfters mal so, dass man, wenn man so mit der Halsschlagader zu so einem Doppler-Sonografie geht. Was passiert da? Wozu ist es gut?
Na, da wird geguckt, ob so eine Verengung an der Stelle vorliegt. Man merkt sie ja vorher nicht. Ne?
Ja.
Das tut ja nicht weh. Das merken sie nicht.
Ja.
Und deswegen, weil man so Risikofaktoren hat, wie vorhin beschrieben,
ja,
und man ein gewisses Alter überschritten hat, zum Beispiel so ab 60 Jahren, wird es empfohlen, das mal kontrollieren zu lassen. Mit dem Ultraschall kann man das denn sehen, ob da eine Verengung so langsam anfängt. Und wenn das so ist, dann muss man entsprechend medikamentös behandelt werden.
Ja.
Wenn die Verengung zu stark wird,
ja,
ab einem gewissen Grad, wir sagen so ab 70%, dann besteht sogar die Empfehlung, tätig zu werden. Also interventionell mit einem Stent, also oder sogar mit einer Operation.
Ah ja, ein Stent wird dann auch so wie beim Herzen über so einen Katheter?
So ähnlich, ja, funktioniert ja ähnlich wie beim Herzen, genau.
Okay, und bei so einer Operation, was machen Sie da?
Ja, da wird da das Gefäß an der Stelle eröffnet, wo das eng ist, und diese Verengung sozusagen ausgeschält.
Ah, okay. Mhm.
Und dann ist sie dann weg an der Stelle.
Dann wird wieder zugemacht und dann
ja,
ist wieder
schick. Ja, da gibt es verschiedene Methoden, ne? Einmal so eine direkte, dass man das Gefäß an der Stelle jetzt recht absetzt und aufklappt und dann wieder rannäht. Das ist sehr elegant. Oder wenn das eben nicht geht, weil es eine längere Verengung ist, also die längerstreckig ist, dann wird das auch ausgeschält und dann mit so einem Patch, sagen wir, gedeckt, dass da also nicht zur Verengung hinterherkommen, ne? Dass das Gefäß nicht verengt wird durch die Naht.
Und, okay, und danach funktioniert es dann aber auch wieder
ganz normal, ja.
Einwandfrei. Alles, okay.
Dann ist diese Gefahr weg,
okay, ne,
mit der erhöhten Geschwindigkeit an der Stelle,
ja,
zum harten Strom.
Sehr gut. Dann schauen wir doch noch mal ein bisschen tiefer uns die Aorta an. Was
die
ist
Aorta,
die denn?
Die hat eine ganz andere Funktion. Die Aorta ist das Hauptgefäß, was das Blut vom Herzen her in den Körper reinpumpt.
Ah,
ne?
Okay.
Genau. Und die Aorta selber, da ist natürlich ein Riesengefäß. Ist für
wo
alles
wo geht die lang? Also wo kann ich mir, also vom Herz scheinbar irgendwo? Und geht dann?
Das geht vom Herzen aus runter bis höher Bauchnabel, sag ich mal.
Ja,
ne?
Ja.
So, da muss man sich das vorstellen. Da teilt sie sich auf in die beiden Beckenschlagadern.
Ah, okay.
Und die beiden Beckenschlagadern werden dann zu den Beinschlagadern.
Achso, und das geht, dann geht's runter. Okay.
Ja, genau.
Ja.
Und aus der Bauchschlagader gehen auch noch viele Gefäße ab, zum Beispiel die Nierenschlagader, die Nieren versorgen, oder die Darmversorgung, die Leber, alle Oberbauchorgane, die werden praktisch von der Bauchschlagader versorgt.
Ach so. Also
da gehen die Äste ab, ne?
Okay, also die Aorta ist also so der Hauptfluss, so wie, der Rhein. Und davon geht dann halt der Main ab.
Richtig, sozusagen, ja.
Ah,
ja,
okay. Ja. Und kann denn da auch sowas passieren wie mit der Halsschlagader, dass da so...
Theoretisch, ja.
Ja.
Aber das ist nicht die Gefahr der Embolisation oder des Schlaganfalls, also dass da Grinsel abgespritzt werden, sondern da ist die Verengung, das ist ein Krankheitsbild wohlgemerkt, die Verengung ausschlaggebend wird, weil die Blutverengung oder sogar zum Verschluss führen kann, zu einem Gefäßverschluss direkt führen kann. Mhm. Und das merkt der Patient sofort. Da kriegt er, entweder sind die Beine betroffen, weil ja auch die Beine versorgt werden. Das sind immer so die Endorgane, die Füße, ne? Da kommt das wenigste Blut dann an und da treten dann plötzlich Schmerzen auf.
Also richtig dolle Schmerzen, ja?
So. Richtig Schmerzen, können nicht mehr laufen, können nicht mehr richtig laufen. Ne? Also kriegen die Schaufensterkrankheit.
So.
Oder die Nieren werden schlechter durchblutet, dann merkt man das am ehesten an schlechten Nierenwerten und einem Bluthochdruck, weil der Körper versucht, diese schlechte Durchblutung auszugleichen, indem der Blutdruck steigt.
Ach so,
Ja, oder da am Darm auch dramatisch. Er führt es plötzlich, dass der Darm nicht mehr richtig arbeitet, die Verdauung schlechter wird, die Menschen verlieren an Gewicht und haben Bauchschmerzen, können nicht mehr essen. Also es ist ein sehr buntes Bild. Ja.
Okay.
Und man muss auch sagen, bei Männern, die merken das auch, dass sie impotent werden zum Beispiel.
Ach so.
Ja, weil das auch zu Mangeldurchblutung der Harnorgane und der wichtigen Organe beim Mann kommt, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und das hat ein gewisser Herr Lerisch mal entdeckt, dieses Syndrom. Und deswegen heißt das auch typischerweise Lerisch-Syndrom. Das heißt, dass die Beckenschlagadern also direkt am Abgang von der Bauchschlagader praktisch zugehen oder zu sind. Oder die Bauchschlagader auch zu ist und die Beckenschlagader dadurch abgehängt sind. Und das merken die Menschen halt. Ne?
Okay.
Ja.
Und
das ist das eine, aber jetzt gibt es noch eine viel gemeinere Erkrankung an der, und die merkt man. Dass die Patienten kriegen Symptome, gehen zum Arzt, man kriegt das raus, man kann es behandeln in der Regel.
Ja.
Gut behandeln.
Oh, okay.
Das muss man gleich sagen.
Okay, das ist schon mal gut.
Das andere sind, das muss man auch wissen, so eine Gefäßverkalkung. Die Verkalkung bedeutet nicht, dass Gefäße eng werden und zugehen.
Ja.
Es gibt diese Erkrankung auch genau in die andere Richtung, dass die Gefäße plötzlich sich aufweiten. Weil
so.
die Gefäßwand krank ist,
ja.
Die wird, ich sag mal, auf Deutsch morsch,
okay.
Und geht wie so ein Ballon auseinander, weil da hoher Druck drauf ist.
Ah, das ist dann so eine Art Aussackung oder sowas.
Genau, das ist ja. Aneurysma.
Ach, okay. Und das ist aber auch gefährlich, oder?
Das ist wirklich gefährlich, die Aussackung.
Ja.
Die Aussackung merken die Menschen in der Regel nicht. Die ist symptomlos.
Ah.
Und das ist das Gemeine.
Ja.
Und die merken das dann, wenn es fast zu spät ist. Ne?
Okay.
Wenn sie das merken, diese Aussagung, wenn das Symptome macht, ist es meistens schon zu spät.
Okay, das ist...
Dann ist schon höchster Alarm, weil diese Aussagung führt dazu, dass das natürlich, das kann man sich auch vorstellen, dass das man irgendwie reißt, dass es undicht wird. Ne? Und das ist ein dramatisches Krankheitsbild. Die verbluten, wenn man das nicht behandelt, die Patienten.
Okay.
Und das tut auch sehr, sehr weh, weil dieses Blut wühlt sich ja erstmal, die Bauchschlagader liegt ja nicht frei im Bauch rum, sondern so zwischen Bauch und Rücken in so einer extra Schicht.
Ja.
Ne? Und da blutet das dann rein und das merkt, das tut A, sehr weh.
Ja.
Und B, bricht dann der Kreislauf zusammen und das ist ein dramatisches Krankheitsbild und das darf eigentlich nicht passieren, weil die Überlebensrate eines Risses, einer Ruptur, sagen wir, also eines Aneurysmas ist sehr gering.
Okay.
Wenn das erstmal passiert, das ist bei 50% ungefähr nur.
Wahrscheinlich habe ich da nur eine Chance, wenn ich gerade aus Versehen in der Rettungsstelle bin.
Ja, wenn Sie Bauchschmerzen kriegen und im gewissen Alter sind und man das sofort erkennt und man den Kreislauf stabil halten kann, dann hat man eine Chance, ja.
Ja.
Dann kann man das eventuell noch versorgen. Aber viele Menschen überleben das nicht. Es gibt viele, viele berühmte Patienten, die daran verstorben sind. Albert Einstein, Johannes Rau, ganz viele.
Ja.
Ja, das ist ein dramatisches Krankheitsbild.
Aber es gibt wahrscheinlich auch sehr schnell denn, oder?
Nicht unbedingt.
Ah, okay.
Möchte man nicht haben.
Okay, alles klar.
Das Problem, sagen wir mal so, weil man da weiß, dass das erstmal symptomlos ist, keine Beschwerden macht, wird auch empfohlen, auch jetzt empfohlen, einmal jährlich oder mindestens fünfmal jährlich, dann, wenn es stabil ist, auch alle 10 Jahre, die Bauchschlagader zu untersuchen. Das ist eine leichte Ultraschalluntersuchung, das kann jeder machen, die ist überhaupt nicht kompliziert, weil beim Aneurysma, also so eine Aussackung der Bauchschlagader, sieht man im Ultraschall sofort, das kann man nicht übersehen.
Ah, okay.
Und wenn dann ein Hausarzt merkt oder einer, der sonografiert oder Ultraschall macht, meistens sind es komischerweise die Urologen, die das feststellen bei den Männern, weil sie natürlich die Vorsorgeuntersuchung machen.
Ja.
Dann werden die automatisch ja zum Gefäßchirurgen geschickt, die Patienten.
Okay, aber dann kann man auch was machen. Also kann man chirurgisch.
Ja, dann unbedingt sogar. Da kann man offen operieren. Das hängt ein bisschen vom Alter und der Konstitution des Patienten ab. Oder was heutzutage über 80% gemacht wird, teilweise 90%, ein Stent. Also, dass man das von innen her abdichtet.
Ja.
Ähnlich wie Herzkatheter, einfach nur Katheter in die Leisten geht und dann von innen her was reinschickt und das dann aufdehnt. Und dann ist dieses Aneurysma von innen her. Also, oder diese Aufweite von innen her abgedichtet, dann kann da auch nichts mehr passieren.
Okay.
Sehr schonende Methode, ja.
Okay, alles klar. Jetzt ist ja die Frage, was sind denn so Risikofaktoren für solche Adern? Also was tut denen denn gar nicht gut?
Ja, was soll man dazu sagen? Das Problem ist, dass den Leuten gar nicht so bewusst ist. An Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben nach wie vor mehr Menschen als an Krebs.
Okay, ja.
Und das, man kann es ein bisschen beeinflussen. Natürlich die Lebensweise ist klar, Übergewicht.
Ja.
Der Blutdruck müsste gut eingestellt sein. Der darf nicht so sein. Rauchen ist natürlich ein Zellgift, das Zellgift Nummer eins, ne, macht
Ja.
Gefäßwände kaputt. Und der Diabetes. Natürlich werden die Medikamente, wenn man gerade auch, weil wir vorhin noch bei der Halsschlagader war, da gibt es das Konzept der besten medizinischen Behandlung. Reicht manchmal vollkommen aus. Da muss man auch nicht operieren.
Ja.
Ne, das heißt, dass der Blutdruck eingestellt wird, dass die Blutfette ordentlich eingestellt sind, also ein Fettsenker dabei ist und dass mit der Blutdruckeinstellung auch das Herz entspannt wird. Ne? Das sind ja sogenannte Beta-Blocker, Blutdrucksenker. Das
Ja.
entspannt ja den Kreislauf ungemein, das glaubt man gar
Oh,
nicht.
okay.
Und das führt zu einer deutlichen Schutz des Patienten und letztendlich als Grundmittel auch immer ein Mittel, was verhindert, dass es zu diesen Gerinnseln kommt. Das ist das sogenannte Aspirin, ne?
Ach so, Aspirin,
Diese
ja.
Kettchenhemmer, ne?
Ja.
Da gibt es verschiedene Medikamente, aber das Standardmedikament ist das ASS, also das Aspirin.
Ja. Ah, okay. Gibt es denn also irgendwas, was ich tun kann, damit ich gar nicht erst krank werde? Also, was weiß ich, joggen gehen oder Salat
Ja,
essen
das ist gar
oder?
keine Frage. Das hatte ich ja mit gesunder Lebensweise schon angedeutet, ne? Dass
Ja.
man sich sportlich betätigt, dass man kein Übergewicht hat,
Ja.
sich relativ gesund ernährt und das
Wahrscheinlich
halt.
die mediterrane Kost, wie man immer so schön sagt,
Ja,
oder?
das genau, ne? Also
Ja.
diese möglichst cholesterinarm sich ernährt.
Okay.
Ja,
Ja.
das
Dann
dazu.
habe ich ja, glaube ich, erstmal einen ganz guten Überblick. Haben wir denn irgendwas Wichtiges zu diesen Schlagadern
Ja, da
vergessen?
muss man natürlich sagen, weil ich immer viele Patienten sehe, die das auch unterschätzen, auch Hausärzte nach wie vor, ne? Wenn
Ja.
mal eine Symptomatik auftreten sollte, das ist so ein irgendeiner neurologisch nervenbedingten Einschränkung kommt, wo man meint, also eine Lähmung, eine Sprachstörung,
Ja.
auch Visusverlust, also dass man plötzlich schlechter sehen kann, teilweise
Ja.
auch gar nicht kurzzeitig sehen kann, ist das immer ein Warnsignal grundsätzlich. Da sollte man zügig einen Neurologen oder Gefäßchirurgen aufsuchen, das untersuchen lassen. Meistens steckt dann da ein kleiner Schlaganfall dahinter.
Also notfalls auch ins Krankenhaus gehen.
Ja, das ist
Ja.
immer ein Notfall. Das ist immer ein Fall für die Rettungsstelle sofort.
Okay.
Möglichst, wo eine Neurologie existiert.
Ja.
Und dann kann man das untersuchen und die sollte man dann auch, diese Patienten, die das betrifft, die sollte man dann auch wenn ein Schlaganfall offensichtlich war und es festgestellt worden ist, dass die Verengung da ist, auch dann ganz relativ zügig behandeln. Also
Ja.
meistens dann aber dann offen, also operativ, weil das die besseren Ergebnisse hat.
Ah ja.
Weil diese Interventionelle haben einen ganz geringen höheren Anteil an, dass sie selber Schlaganfälle auslösen, aber das ist wirklich gering. Und die Leitlinien, es gibt ja da offizielle Leitlinien
Ja.
heutzutage für sowas alles, macht da keinen Unterschied. Das ist beides erlaubt und beides erfolgreich. Das hängt auch ein bisschen von der Erfahrung des Behandlers ab, ne? Wie,
Ja.
mit was er besser umgehen kann.
Okay. Ja gut, dann habe ich jetzt, glaube ich, wirklich einen guten Einblick. Und ich sage erstmal dann vielen Dank, Herr Dr. Naumann, dass Sie uns hier so gut aufgeklärt haben zu dem Thema.
Ja, bitte gerne.
Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle 2 Wochen neu.